Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am vielleicht heißen, also am sicherlich heißesten Tag des Juni 2026. Ich persönlich mag extreme Hitze, aber ich weiß natürlich auch, Hitze ist ein Killer. Hitze kann Menschen umbringen. Achten Sie besonders halt dieser Tage auf ältere Menschen, auch auf Obdachlose, wenn da jemand ist, der nichts zu trinken hat. Wasser kostet fast nichts in Berlin, aushelfen. Da brechen Sie sich keinen vom Zaun, machen Sie das. Und ich kann sagen, mir ist gestern Abend das passiert, dass ich so kurz vor Mitternacht um 6 mit 26 Grad immer noch auf dem Balkon gesessen habe und gedacht habe, meine Güte, wie kann man bei dieser Hitze schlafen? Ging dann aber doch erstaunlich gut. Und ich konnte beobachten, wie sich vom Dach eine Spinne abseilte auf meinen Balkon, eine recht große Spinne. Ich habe nichts gegen Spinnentiere, aber die war mir dann doch ein bisschen groß. Dann bin ich reingegangen und habe sie draußen gelassen. Keine Ahnung, was sie davor hatte. Aber ich freue mich natürlich ganz besonders auf ein Thema, das wir heute bei uns im Netz haben und auch on air, nämlich eine australische Spinne, die eine ganz besondere Fangmethode entwickelt hat. Die baut nämlich Katapultnetze, mit denen sie ihre bevorzugte Beute, Ameisen, fängt. Und das ist so faszinierend, auch das zu beobachten. Und das beobachtet hat das tatsächlich jemand aus Greifswald, ein Biologe, mit dem werden wir sprechen, um 10.40 Uhr. Das ist nur eines unserer vielen Themen. Jetzt erstmal das Wissenschaftsquiz der Scanner. Und da geht es um einen Autor, Uli Burchardt, der im Prinzip auch sagt, Naturschutz schön und gut, aber wir müssen mal aufhören, immer zu unterscheiden zwischen Mensch und Natur, denn wir sind ein Teil der Natur. Deswegen heißt sein Buch Menschenschutzgebiet, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Das ist ein Buch über Dörfer und Städte, über Menschen und Tiere, Ökologie, Bürokratie, Ökonomie, Wälder, Architektur und Städteentwicklung. Lesenswert, erschien im Goldmann Verlag. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Adriano Celentano mit Salutation bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Uwe.
Guten Morgen.
Ja, Uwe, wo bist du denn? Bist du draußen? Das klingt so nach irgendwie Draußen-Atmo.
Na, halb Wintergarten.
Wintergarten, hast du ganz schön. Wo ist das denn?
In Haida.
Haida, das ist Südbrandenburg, ne? Ist das Niederlausitz?
Genau.
Och, das klingt nach traumhaft. Erzähl mal so ein bisschen, was siehst du denn, wenn du vom Wintergarten rausguckst?
Grün.
Obstbäume?
Nee. Rasen, Blumen.
Wo ist die nächste Gelegenheit, sich zu erfrischen? Teiche, Seen?
Ja, Kieswerke haben wir in der Nähe.
Das ist so schön. Also geht's dir gut da, Uwe?
Mir geht's sehr gut.
Sehr gut. Dann erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ne? Schön, dass du mit uns spielst. Du weißt, als erster Anrufer hast du es immer am schwierigsten, denn erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis. Du musst also drei Fragen richtig beantworten. Das ist nicht leicht. Das gelingt den allerwenigsten, Uwe.
Oh ja, wir können auch gewinnen.
Genau, probieren wir es mal. Hier kommt Frage Nummer 1.
Väter vererben keine gesundheitlichen Risiken an ihre Kinder. Ob Männer gesund leben oder nicht, hat keinen Einfluss auf die Gesundheit ihres zukünftigen Kindes. Das unterstreicht die Studie eines internationalen Forscherteams. Dieses hat untersucht, ob und wie die Ernährung und der Stoffwechsel von Männern Spuren in deren Spermien hinterlassen. Das Ergebnis ist eindeutig. Schlechte Ernährung, Adipositas oder Stoffwechselerkrankungen bei Männern haben keinen Einfluss auf die Gesundheit der nächsten Generation.
Die Frage ist, stimmt das oder nicht, lieber Uwe?
Da sage ich mal ganz spontan, das ist falsch.
Und mit falsch hast du vollkommen recht. Ja, dass Männer mit ihrem Lebensstil die Gesundheit ihrer Kinder beeinflussen können, das ist schon länger bekannt. Und jetzt hat das Team in Tests an Mäusen feststellen können, wie werden denn eigentlich diese Informationen übertragen? Ja, also wie kommt es dazu, dass irgendwie der schlechte Lebensstil des Vaters sich irgendwie überträgt? Wie geht das, ne? Denn bei der Bildung von Spermien werden die väterlichen Stoffwechselinformationen auf die Spermien übertragen und ja, belasten dann leider auch die Kinder. Uwe, Frage Nummer 2 kommt hier.
Nagetiere werden resistent gegen Gifte. Ratten und Mäuse in Städten sind oft eine Plage. Daher werden sie vielerorts mit Rattengift bekämpft. Doch Forschende in den USA haben das Erbgut der Nager untersucht und festgestellt, die Tiere werden widerstandsfähiger gegenüber Rattengiften. Bei vielen Hausmäusen und Ratten kommen genetische Veränderungen vor, die ihnen dabei helfen, bestimmte Gifte zu überleben.
Mhm. Bestimmte Gifte, da sag ich mal, ist richtig.
Da hast du auch wieder recht. Ja, Hausmäuse und Wanderratten scheinen, und hier ist der Konjunktiv wichtig, scheinen resistent gegen häufig eingesetzte Rattengifte zu werden. Insgesamt ist die Resistenz bei Mäusen verbreiteter als bei Ratten. Untersucht wurde dies mit Tieren aus den USA. Und ich sag jetzt extra hier den Originaltitel nochmal. Urban Rodents may be evolving against common poisons, also könnten, ne, das ist also nicht bewiesen, gibt es keinen Kausalzusammenhang, aber man vermutet das aufgrund dieser Information. Das ist immer wichtig, dass Wissenschaft diesen Unterschied macht. Uwe, damit stehst du schon vor der dritten Frage und die ist ein bisschen lustig, wie ich finde.
Mehr Bewegung macht schlechte Laune. Wer sich körperlich anstrengt, riskiert schlechte Laune. Zu diesem Ergebnis kommt eine Meta-Analyse eines internationalen Forscherteams. Bereits leichte körperliche Aktivität kann dazu führen, dass Menschen sich schlechter fühlen. Nach mehr Bewegung als gewöhnlich haben viele weniger Energie, eine schlechtere Stimmung und sind unzufrieden.
Ah, man kann sich das.
Falsch.
Uwe, das kam jetzt ja wieder aus der Pistole geschossen. Ne? Hast du da persönliche Erfahrungen mit?
Denke ich schon. Also wenn ich mich bewege, fühle ich mich besser.
So einfach ist das und so richtig. Ja, tatsächlich. Es ist genau umgekehrt. Auch leichte körperliche Bewegung hebt die Stimmung und gute Stimmung führt wiederum zu mehr Aktivität. Dabei geht es um leichte und moderate Aktivitäten, also nicht Leistungssport. Ja, dazu zählen Treppensteigen, Spaziergänge oder Bewegung bei der Hausarbeit. Uwe, aber nehmen wir an, wir sind uns beide einig, bei 40 Grad ist das vielleicht nicht unbedingt immer so zutreffend. Ne? Wie warm ist es denn bei euch gerade in Haida?
Den Thermometer einstecken. Mhm. Gut, also ich weiß es nicht.
Aber
ein Thermometer in der Nähe.
Aber du schätzt mal so, du kennst ja so die Temperaturen der letzten Tage. Oder was sagt die Vorhersage?
So auf 30 zugehen,
ja,
denke ich.
Das ist ganz ordentlich. Uwe, erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen, erschien im Goldmann Verlag, würde im Buchhandel 22 Euro kosten, 336 Seiten. Es heißt Menschenschutzgebiet, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird, von Uli Burchardt, der eben genau diesen Unterschied aufhebt, der zu oft gemacht wird zwischen Natur und dem Menschen, der der Natur schadet. Gibt ja Leute, die sagen immer, die Erde überlebt alles, was wir hier machen. Wer es nicht überleben wird, sind wir Menschen. Und genau so ein Buch ist das. Das können wir dir jetzt zuschicken. Es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kennst wahrscheinlich die Regeln. Du kannst jetzt einfach aufhören oder aber noch eine Frage. Dann hast du am Ende beides gewonnen, Abo und Buch oder beides verloren.
Hot oder top? Ich habe vorher nichts gehabt. Ich gehe das Risiko ein.
Hier kommt Frage Nummer 4.
Orang-Utans nutzen Pflanzen als Medizin. Orang-Utans suchen gezielt nach Heilpflanzen für ihre Gesundheit. Die Pflanzen haben unter anderem entzündungshemmende und wundheilende Eigenschaften. Um das herauszufinden, hat ein internationales Forscherteam über 20 Jahre Orang-Utans im indonesischen Borneo beobachtet. Die Heilpflanzen stehen dabei nicht auf dem alltäglichen Speiseplan der Affen. Dennoch suchen sie in regelmäßigen Abständen nach bestimmten Pflanzenkombinationen und das anscheinend zur Selbstmedikation.
Ich bin der König im Affenland.
Ja, Kräuterhexe unter Affen, ich denke ja.
Du denkst ja, und auch damit hast du wieder recht, lieber Uwe. Ja, die Orang-Utans, die Hildegard von Bingens unter den Affen, die fressen tatsächlich regelmäßig Heilpflanzen. Das ist ein Verhalten, das bei anderen Affenarten schon länger bekannt ist. Wie sie das gelernt haben, ist bisher noch unklar. Die Forscher vermuten entweder Instinkt oder das Verhalten wurde über Generationen hinweg erlernt und immer weitergegeben. Da muss man also noch weiter dran forschen. Uwe, wenn du also Lust hast, mal Orang-Utan-Forscher zu werden, da gibt's noch einiges zu tun.
Bin ich zu alt.
Du klingst aber nicht so. Danke, dass du bei uns warst, lieber Uwe.
Ich danke dir vielmals.
Was hast du noch vor das Wochenende?
Kein Plan.
Ja, wie die meisten, nüscht. Einfach zu Hause bleiben, Schatten suchen, ne?
Genau.
Alles klar. Danke, dass du bei uns warst und vor allen Dingen nicht auflegen.
Ich danke dir vielmals.
Mach's gut. Die Klimakrise, ja, ist ja gerade zu besichtigen da draußen. Die Älteren erinnern sich, also ich erinnere mich, vor wenigen Jahrzehnten noch, hat man sich noch wirklich gefreut über höchstens 3-4 Tage im Jahr über 30 Grad. Mehr gab's nicht. Bestes Badewetter, wow, das war ein Traum. Heute freuen wir uns, wenn die Temperaturen unter 40 Grad bleiben und nachts endlich mal wieder unter 20 Grad sinken würden. Gestern 23:30, 26 Grad in Kreuzberg. Und obwohl jetzt allen klar sein müsste, die Prognosen der Klimaforscher sind eingetreten, scheint das Interesse am Klimaschutz nachzulassen. Selbst die Fridays for Klimaschüler demonstrieren mittlerweile lieber gegen eine mögliche Wehrpflicht. Oder stimmt dieser Eindruck vielleicht gar nicht? Der habilitierte soziale Motivationspsychologe Dr. Timur Seewinscher von der Leuphana-Universität Lüneburg wollte es genau wissen. Herr Seewinscher, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben gemeinsam mit einem Kollegen von der Ruhr-Uni Bochum erforscht, wie wichtig den Bürgern Klimaschutzmaßnahmen sind. Und dann haben Sie Politiker gefragt, ob sie die Haltung der Bürger zum Klimaschutz richtig einschätzen. Warum haben Sie das gemacht? Welche Hypothese steckte dahinter?
Ja, genau. Wilhelm Hofmann und ich, wir haben untersucht, wie stark ist eigentlich das Problembewusstsein da, dass die Klimakrise ein dringendes Problem ist unter der Bevölkerung. Und wir wollten eben gucken, wir nennen es in der Psychologie ein sogenanntes kollektives Handlungsproblem. Das heißt, ich mache weniger, wenn ich denke, dass die anderen auch weniger machen. Und daher haben wir uns interessiert, okay, wie sehr ist eigentlich das Problembewusstsein da und wie sehr sind die Bürger und Bürgerinnen auch bereit dafür, jetzt sagen wir mal, einen finanziellen Beitrag zu leisten oder bestimmte Gesetze und Maßnahmen zu unterstützen.
Und deswegen haben Sie den Bürgern ganz konkrete Fragen gestellt, sowas wie, wären Sie bereit, jeden Monat 1% Ihres privaten Haushaltseinkommens zur Bekämpfung der globalen Erwärmung zu spenden? Ich würde denken, auf gar keinen Fall. Eine Mehrheit sagt hier nein. Was ist das wahre Ergebnis? Was kam raus bei Ihrer Umfrage?
Genau, also wir haben den Bürgern und Bürgerinnen diese Frage gestellt und auch andere und wir haben gefunden, dass gut die Hälfte gesagt haben, dass sie bereit wären, 1% ihres monatlichen Einkommens zu spenden.
Wie deutlich lässt sich denn aus Ihrer Umfrage, da sind ja noch viele andere Fragen bei gewesen, unter 2000 Bürgern die tatsächliche Unterstützung von kostenpflichtigen Klimaschutzmaßnahmen rauslesen?
Genau, also es ist immer, wir wissen es in der Psychologie auch, es ist oft eine Sache, was ich sage, was ich machen würde und was ich dann wirklich tue. Ja, das ist uns bewusst. Es ist jetzt aber auch so, wir haben auch andere Fragen gestellt, zum Beispiel, wie sehr denken die Leute, dass es ein Problem ist, wie sehr haben sie Bewusstsein darüber, wie sehr würden sie Maßnahmen und Regulierungen unterstützen. Und da zeigen die Ergebnisse schon alle in eine Richtung, also dass die Bereitschaft da durchaus da ist. Und es deckt sich auch mit vorherigen Umfragen, so die global durchgeführt wurden und die auch vor mehreren Jahren durchgeführt wurden.
Nun hat ja, also in eine Richtung. Nun hat ja diese erste Frage, die ich gerade genannt habe, ergeben, da sind die Befragten gespalten, 50-50. Wie war das bei den anderen?
Genau, also da war es zum Teil noch deutlicher. Das heißt, wir haben auch gefunden, dass die generelle Unterstützung zum Beispiel für Maßnahmen und Regulierung eher positiv ist. Also die meisten haben das befürwortet und ganz besonders auch beim Problembewusstsein, dass das vorhanden war.
Jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Dann haben Sie 1600 Politiker befragt. Ne? Wie schätzen Sie die Bereitschaft der Bürger ein, Geld auszugeben für den Klimaschutz? Was ist dabei rausgekommen?
Genau. Und das Erstaunliche an der Umfrage war, jetzt einmal, wie Sie auch gesagt hatten, die Bevölkerung unterschätzt selbst, wie sehr die Bevölkerung das unterstützt. Mhm. Und bei den Politikern war diese Lücke zwischen dem, was die Bevölkerung gesagt hat, dass sie tun würde, und dem, was die Politiker wahrnehmen, noch größer. Das heißt, die Politiker haben noch mehr unterschätzt, wie sehr eigentlich das Problembewusstsein da ist und die Bereitschaft, Klimagesetz zu unterstützen.
Und nun kommen wir natürlich zum Kernproblem, das haben Sie auch schon selber erwähnt. Die Frage ist, wer hat recht? Ist Ihr Umfrageergebnis richtig, dass man sagt, die Bürger sind bereit, Geld auszugeben für den Klimaschutz? Oder haben die Politiker recht, die aus Erfahrung wissen, was einer in einer Umfrage sagt, ist das eine, aber wehe, der Habeck kommt mit seinem Heizungsgesetz um die Ecke, dann wird der Volksaufstand geprobt. Wie schätzen Sie das ein?
Genau. Ja, ich schätze ein, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Es ist auch so, dass wenn man so allgemein fragt, dass die Zustimmung da größer ist, und wenn man nach spezifischen Gesetzen fragt, wie Sie gerade gesagt haben, dann sinkt es ein bisschen. Aber wir finden auch aus anderen Umfragen, dass wenn man wirklich nach spezifischen Gesetzen fragt, ja, also zum Beispiel ein Beispiel, das ist so Waffengesetzen bei den USA und andere, dass die Unterstützung dann oft größer ist. Genau, und das deckt sich dann auch wiederum ganz gut mit unseren Befunden.
Also als Ergebnis Ihrer Umfrage würden Sie sagen, die Politiker sollten bei ihrer Haltung bleiben, wenn sie pro Klimaschutz sind und sich nicht verunsichern lassen?
Genau, genau. Also das deckt sich zumindest mit dem, was wir jetzt finden, was die Bevölkerung sagen würde.
Das sagt der habilitierte Motivations- und Sozialpsychologe Dr. Timur Sewinscher von der Leuphana-Universität Lüneburg, der gemeinsam mit der Ruhr-Uni Bochum genau das erforscht hat. Herr Sewinscher, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, und ich wünsche Ihnen trotz der Temperaturen ein angenehmes Wochenende.
Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sind.
Danke auch. Tschüss, tschüss. Ja,
tschüss.
Manchmal sind wissenschaftliche Ratschläge zwar gut, aber schwer umzusetzen. Zum Beispiel dieser hier. Wer sich als Berufsanfänger auf seine erste Arbeitsstelle bewirbt, sollte sich am besten zunächst das Team anschauen, in das er kommt. Denn die falschen Kollegen könnten zum Karrierehindernis werden. Erklären lassen wollen wir uns das von einem der Autoren dieser Studie, vom Wirtschaftswissenschaftler Christian Dustmann. Der Direktor der Rockwool Foundation Berlin ist Professor for Economics am University College in London. Guten Morgen, Herr Dustmann.
Guten Morgen.
Sie haben untersucht, wie sich die Zusammensetzung eines Teams auswirkt auf die Karrieren von Berufsanfängern. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen?
Naja, das ist natürlich ein in der Wirtschaftswissenschaft sehr wichtiges Thema. Denn wir gehen ja normalerweise davon aus, dass diejenigen, die zum Beispiel sich weiterbilden, innerhalb oder außerhalb der Firma, die einzigen sind, die von dieser Weiterbildung profitieren. Wenn es also Effekte gibt eines gut ausgebildeten Individuums auf andere Individuen, dann ist die Konsequenz einer gut ausgebildeten Arbeiterschaft oder eines gut ausgebildeten Arbeiters natürlich noch mal viel größer.
Sie haben sich dann zwei Faktoren angeschaut, die einen Einfluss haben könnten auf Berufsanfänger. Der eine Faktor ist Lernen. Berufsanfänger lernen am meisten, lese ich bei Ihnen, von leistungsstarken, oft älteren Kollegen mit Berufsausbildung. Warum lernen die nicht genauso viel von leistungsstarken Kollegen ohne Berufsausbildung?
Gut, das mag durchaus sein. Zunächst mal vielleicht so ein bisschen die Geschichte dieser Studie. Wir haben, so wie viele andere Ökonomen, diesen zweiten Kanal, also den Wettbewerbskanal, zunächst nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Und dann kam uns die Idee, dass natürlich ein Arbeiter in einer Gruppe von sehr produktiven Arbeitern zunächst mal natürlich lernen kann, aber auf der anderen Seite auch Wettbewerbseffekte entstehen. Ja, also wenn ich mit sehr guten Mitarbeitern zusammenarbeite, dann mag mein Chef mich vielleicht bei der nächsten Beförderung übersehen und eher einen meiner Mitarbeiter befördern. Und das mag negative Konsequenzen haben für die zukünftige Karriere.
Wie lustig. Ich lese in Ihrer Studie, dass Sie diese Wettbewerbseffekte vor allen Dingen dann sehen, wenn ich in eine Gruppe komme mit anderen ungelernten Arbeitnehmern. Warum?
Richtig, das ist genau der Punkt. Wie kann man trotzdem diese beiden Effekte auseinanderhalten? Da haben wir angefangen mit der folgenden Hypothese. Nehmen wir zum Beispiel einen ungelernten Mechaniker, der in einer Firma anfängt, wo die Mitarbeiter bestehen auf der einen Seite aus älteren, ausgebildeten Mechanikern und auf der anderen Seite aus unausgebildeten Mechanikern, die in einer ähnlichen Situation sind wie der Arbeiter, der jetzt gerade in dieser Firma anfängt. Dann ist es wahrscheinlich, dass der Lerneffekt größer ist von der Gruppe der ausgebildeten und auch etwas älteren Arbeiter, weil die nämlich auf einem anderen Karrierepfad sind und die Wettbewerbseffekte stärker sind bei Arbeitern, die sich in einer sehr ähnlichen Situation befinden. Und genau das hat sich dann auch in unserer Studie empirisch gezeigt.
Ich verstehe die Theorie dahinter, dass es wahrscheinlich ist, aber Sie sagen, es hat sich auch in der Empirie gezeigt. Sie konnten das nachweisen. Wie haben Sie das denn nachgewiesen?
Die Idee ist, dass wir eine ganz bestimmte Firma nehmen und uns anschauen, wie ein Arbeiter, der in diese Firma eintritt, sagen wir mal heute, verglichen mit einem identischen Arbeiter, der in die gleiche Firma eintritt, morgen sich entwickelt. So, was hat sich zwischen heute und morgen verändert? Nämlich die Gruppe der Mitarbeiter. Und diese Variation nutzen wir aus, um diese Effekte zu identifizieren, zu schätzen. Wir tun das mit Daten der deutschen Sozialversicherungsstatistik. Das heißt also, wir haben Zugang zu der gesamten Arbeiterschaft der sozialversichert Beschäftigten.
Aber es bleibt eine Theorie. Also den Kausalzusammenhang nachzuweisen wäre wegen der komplexen Materie quasi unmöglich, oder?
Ja, es ist schon kausal, weil wir sehr viele Sachen konstant halten. Sie mögen zum Beispiel argumentieren, wenn wir jetzt Arbeiter vergleichen, die in unterschiedliche Firmen eintreten, dass das zu einer Korrelation führt, aber nicht unbedingt zu einem kausalen Zusammenhang. Damit gehen wir um, indem wir uns Arbeiter anschauen, die in zwei darauffolgenden Jahren in die gleiche Firma eintreten. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass einer oder zwei Mitarbeiter ausgetreten sind und andere Mitarbeiter hinzugekommen sind. Das nehmen wir an als unabhängig von der Entscheidung des jungen Arbeiters, in diese Firma einzutreten. Und diese Annahme ist die Annahme, die wir für kausale Interpretation brauchen. Und wir denken, dass das recht plausibel ist.
Und Sie sagen in der Studie, dass das mein Einkommen auch in 10 Jahren noch beeinflusst. In welcher Höhe denn?
Der negative Effekt durch Wettbewerb, der positive Effekt durch sehr produktive Mitarbeiter, die auf einer anderen Karriereleiter sind, sind bis ungefähr zwischen 2 und 5%. Und das ist auch recht plausibel, denn ganz wichtig ist ja, was passiert nach Berufseintritt. Ja, das größte Lohnwachstum beobachten wir in den ersten Jahren der Arbeitsmarktpartizipation. Und das ist natürlich dann auch eine Situation, wo das Umfeld enorm wichtig ist. Auf der einen Seite, ich lerne etwas, das heißt also, ich bekomme vielleicht bessere Angebote im nächsten Jahr von anderen Firmen, was wiederum bedeutet, dass ich in einem besseren Umfeld bin, etc., etc. Das ist ein positiver Effekt, der sich persistent praktisch über die Zeit hinweg fortsetzt. Auf der anderen Seite, wenn ich übergangen werde in einem sehr guten Umfeld von anderen Mitarbeitern, mit denen ich im Wettbewerb stehe, dann mag das genau die gegenteiligen Resultate nach sich ziehen. Und wir untersuchen diese Effekte in der Studie und finden die sehr stark bestätigt.
Sie wissen schon, was als Gretchenfrage von mir zum Schluss kommt. Was habe ich als Bewerber davon? Ich möchte doch vor allem einen Job haben. Und selbst wenn ich nur eine Bewerbung schreibe, dürfte es mir quasi unmöglich sein, mein womöglich künftiges Team auf Ihre Theorie hin zu überprüfen. Und erst recht nicht, wenn ich 90 schreibe, oder?
Das ist sicherlich richtig. Wenn man die Wahl hat zwischen unterschiedlichen Berufen, vor allen Dingen eben am Anfang der Karriere, dann sagt unsere Studie, dass es nicht nur wichtig ist, sich das Einstiegsgehalt anzuschauen, sondern es ist auch wichtig zu verstehen, mit wem arbeite ich denn da eigentlich zusammen? Sind das Menschen, von denen ich was lernen kann? Oder
das erfahre ich ja erst dann, wenn ich in der Firma bin und nicht bei der Bewerbung.
Ja, das ist nicht unbedingt so. Also ich denke, es gibt schon viel Information, gerade heutzutage im digitalen Zeitalter, über Firmen, über die Zusammensetzung von Firmen. Man kann vielleicht mit Leuten sprechen, die in einer bestimmten Firma tätig sind. Wenn man ein Angebot auf dem Tisch hat, ist es sicherlich nicht so aufwendig, sich mal etwas intensiver danach zu erkundigen, wie eigentlich das zukünftige Arbeitsumfeld aussieht.
Das sagt Christian Dustmann, der Direktor der Rockwool Foundation Berlin, Professor für Economics am University College in London. Herr Dustmann, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Falls Sie Angst haben vor Spinnen, was ich gut verstehen könnte, dann kann ich Sie beruhigen. Wir reden gleich über eine Spinnenart, die kommt ausschließlich im tropischen Norden Australiens vor. Ehrenwort. Und die bevorzugte Beute dieser Spinne sind auch nicht wir Menschen, sondern die grüne Weberameise. Ja, die Weber sozusagen. Was die australische Ballista-Spinne buchstäblich in die Schlagzeilen katapultiert hat, ist eine neue Studie über ihr doch sehr ungewöhnliches Jagdverhalten. Und das lassen wir uns vom Autor der Studie selbst erklären, dem Biologen Jonas Wolf von der AG Evolutionary Biomechanics an der Universität Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Wolf, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Ballista-Spinne mit Doppel-L baut ein Katapultnetz in der Nähe der Laufwege der Ameisen. Wie sieht dieses Netz aus?
Ja, also das Netz hat ein kleines weißes Seidenhütchen, das am Boden befestigt ist. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich, sowas haben wir auch noch nie gesehen. Und dieses Hütchen ist befestigt an einer Reihe von aufgespannten Fäden, die mit dem oberen Strukturen, zum Beispiel ein Blatt oder ein Zweig, verbunden sind.
Mhm. Haben Sie das vor Ort beobachtet? Wie macht man sowas?
Ja, genau. Das haben wir tatsächlich vor Ort beobachtet. Wir hatten zuvor einen Tipp bekommen von einem Hobby-Spinnenforscher, einem Makrofotografen, der das zuerst beobachtet hatte oder beziehungsweise das Netz gefunden hatte. Und da haben wir uns dann gleich auf den Weg gemacht, vor Ort von ihm mit seiner Hilfe sozusagen den Ort gefunden und konnten dort direkt dann die Ameisen und die Spinnen beobachten.
Die grüne Weberameise geht dann ahnungslos ihren Weg entlang, ja, sieht dann diesen spitzen Kegel auf ihrem Laufweg. Wie reagiert die da drauf?
Ja, die Ameise, die reagiert dann aggressiv darauf. Also zunächst wird sie tatsächlich anscheinend angelockt von dem Kegel, und sobald sie Kontakt mit dem Kegel bekommt, sie tastet so ein bisschen mit den Antennen, sehen wir, dass dann zu einer Angriffsreaktion kommt. Also die beißt dann richtig kraftvoll in diesen Kegel rein, und das löst letztendlich die Falle dann auch aus.
Haben Sie eine Theorie, warum die Ameise da reinbeißt?
Ja, unsere Theorie ist, dass dort Lockstoffe auf diesem Kegel sind. Das kann sein, dass die Spinne das durch ihre Nahrung aufnimmt, also tatsächlich die chemischen Profile, also diesen Duft von diesen Ameisen aufnimmt und dann auf diese Seidenfalle wieder aufbringt. Das ist nämlich so, dass diese Ameisen sehr territorial sind. Das heißt, sie greifen auch Ameisen derselben Art an, wenn die von einer anderen Kolonie stammen. Das heißt, wenn dieses Duftprofil leicht abgewandelt ist, dann reagieren sie schon aggressiv.
Und sobald die Ameise dann ihre Beißwerkzeuge in diesen Spinnenkegel haut, passiert etwas Unglaubliches. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also als wir das erste Mal gesehen haben, haben wir erstmal gar nichts gesehen, weil das passiert so schnell, dass man das mit dem eigenen Auge gar nicht wahrnehmen kann. Ja, das ist so, dass diese Fäden, mit denen dieser Seitenkegel verbunden ist, unter Spannung stehen. Ja? Und dadurch, dass dann der Kegel sich ablöst, wenn die Ameise dort reinbeißt, kontrahieren diese ganzen Fäden mit einmal wie so eine Sprungfeder. Und das geht so schnell, dass wir es, wie gesagt, gar nicht sehen können. Braucht eine ganz spezielle Kameras, um das überhaupt filmen zu können, wo wir mit über 5000 Bildern pro Sekunde dann aufnehmen mussten.
Dann wird also dieses Katapult, quasi dieses Netz, wird nach oben befördert. Sie haben auch die Geschwindigkeit gemessen, oder?
Ja, also das passiert tatsächlich mit mehreren Metern pro Sekunde, und es werden Beschleunigungen von über 1000 Metern pro Quadratsekunde erreicht. Also das über 100-fache der Fallbeschleunigung. Und das ist schon enorm, ja.
Nun sitzt ja die Ameise nicht drin in dem Netz, sondern sie hat unten reingebissen. Warum hängt die da dran? Warum wird die mit hochgeschleudert? Wird die festgeklebt oder hängt die mit ihren Kauwerkzeugen da dran?
Ja, die hängt tatsächlich mit den Kauwerkzeugen dort dran. Also dadurch, dass sie sich so fest verbissen hat, kann sie sich offenbar auch, und weil das Ganze so schnell passiert, kann sie sich gar nicht so schnell wieder befreien. Und letztendlich wird sie dann auch sofort von der Spinne selber eingewickelt, sobald sie dann nach oben katapultiert wurde.
Und diese Art, Opfer zu fangen, kennt die Wissenschaft bislang nur von dieser einen Spinnenart?
Also es gibt einige andere Spinnenarten, die auch dieses Prinzip der Vorspannung, der Seidenvorspannung benutzen und so eine Art Schleuderfallen bauen. Aber keine von diesen Fällen wird eine so hohe Energiedichte erreicht und auch nicht so eine hohe Masse transportiert. Das heißt, unsere Ballista-Spinne ist da schon sehr außergewöhnlich.
Nun ist die Ballista-Spinne ja auf die grüne Weberameise spezialisiert. Haben Sie eine Theorie, warum die Ameisen nicht lernen, dass es gefährlich ist, in fremde Spinnentrichter zu beißen?
Ja, Also das kann man natürlich nur spekulieren. Also zum einen gibt es ja nur ganz wenige Spinnen bei sehr, sehr vielen Ameisen und natürliche Selektion wirkt da, wo eben ein Ereignis ganz oft passiert. In dem Falle ist es dann eher selten. Allerdings hat der Kollege, der Erstautor der Studie, Professor Narendra, der hat beobachtet, dass tatsächlich bei einem Mal die Ameisen von Ferne kamen und dann auch der festhängenden Ameise geholfen haben. Also da gibt es anscheinend doch auch Anpassungen bei einigen Populationen.
Sagt der Biologe Jonas Wolf von der AG Evolutionary Biomechanics an der Universität Greifswald zu seiner faszinierenden Spinnenforschung. Ja, Herr Wolf, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Und Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern.
Danke. Danke auch.
Ja. Wo geht's für Sie hin an diesem heißen Wochenende, nach Rügen oder nach Usedom? Sie liegen ja direkt dazwischen.
Wir haben tatsächlich einen Tag der offenen Tür heute hier an der Universität und werden da noch ein bisschen Zeit verbringen.
Dann viel Freude dabei.
Danke.
Sie wissen ja vielleicht schon, dass ich mich persönlich aus den sogenannten sozialen Medien raushalte. Zum einen fehlt mir das FOMO, also dem Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Zum anderen sehe ich nicht, dass dort relevante journalistische Inhalte transportiert werden, die nicht zeitnah auch in anderen Medien auftauchen. Ja, stattdessen erlebe ich, dass viele Online-Medien zum Müllhaufen der Informationsgesellschaft geworden sind. Da wird beachtet, wer am stärksten stinkt, also provoziert. Und das ist im Moment offenbar die sogenannte Manosphäre, die Manosphäre, also das prollige und frauenfeindliche Rumgeprotze mit der eigenen Männlichkeit. Was das zu tun hat mit dem Aufstieg rechter Parteien wie der AfD, die wir gerade beobachten, das hat Dr. Alexander de Juan untersucht als Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Uni Osnabrück. Herr de Juan, guten Morgen.
Morgen, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir müssen erstmal kurz unterbrechen für eine Durchsage aus dem Radio 1 Verkehrsstudio. Ina Dietz.
Ganz genau, es sind aber zwei gute Nachrichten. Die Falschfahrer sind nicht mehr unterwegs. Auf der A2 Magdeburg-Berlin ist alles wieder frei und auch auf der A12 Berlin-Frankfurt-Oder zwischen Fürstenwalde-Ost und Briesen sind keine Falschfahrer mehr unterwegs.
Gut zu wissen. Zurück zum Menos 4. Herr de Juan, wie homogen, und erstmal frage ich so, was ist das denn überhaupt, die Menos 4? Fangen wir mal mit Ihrer wahrscheinlich wesentlich sachlicheren Definition an.
Ich finde, Sie haben das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also letztendlich ist es eine Art loses Netzwerk, loses Ökosystem, das sich vor allem online zusammenfindet aus Influencern und Followern. Und das ist sehr divers. Da gibt es manche, die konzentrieren sich stärker auf Dating-Tipps, Finanztipps, Fitness, so Self-Improvement, Ernährung.
Das finde ich jetzt alles noch nicht schlimm. Dating-Tipps,
genau,
Fitness.
Das ist so sozusagen, genau. Und jetzt kommt die große Klammer. Und in mehr oder weniger starker Ausprägung haben die alle eine sehr starke frauenfeindliche Dimension.
Woran merkt man das?
Letztendlich so wie die Gesellschaft und die Situation der Männer als solche erklärt wird. Also das Narrativ, was wir da finden, ist sowas wie: Männer sind heute strukturell benachteiligt. Das sieht man an Dingen wie Überrepräsentation von Männern bei Suiziden, so Dingen wie dem Wehrdienst, geringere Lebenserwartung und so weiter. Und Schuld daran, so das Narrativ, sind letztendlich die Frauen und spezifisch dann auch der Feminismus und sozusagen die gesellschaftliche Verbreitung des Feminismus und das ganze System, was diesen Feminismus trägt. Das ist sozusagen das sind die Schuldigen und die halten die Männer bewusst klein. So. Mhm. Und insofern speist sich daraus eben auch dieses antifeministische, frauenfeindliche Bild.
Und Sie wollen nun zwei Dinge wissen. Zum einen, warum sich junge Männer davon angezogen fühlen und zum anderen, was das zu tun hat mit dem Aufstieg rechter Parteien. Fangen wir mal bei den jungen Männern an. Sind die denn immer jung, die da mitmachen? Und wie groß ist denn der Anteil derjenigen, die sich da zu Hause fühlen?
Ja, also die sind tatsächlich größtenteils jung. Es ist natürlich schwer zu erfassen, weil es so ein loses System ist. Wir können nicht genau sagen, also genau dieser Influencer oder dieser Account, den rechnen wir jetzt vollständig der Manosphäre zu und können dann uns anschauen, wie wird eigentlich geklickt und wie viele Follower hat er, so dass wir das irgendwie bemessen können. Insofern ist es relativ schwer zu sagen, wer da genau folgt und wie viele das sind, aber in aller Regel sind es junge Männer, sagen wir im Alter zwischen 16 und vielleicht Ende 20. Wie viele das sind, was der Anteil ist, das ist, wie gesagt, noch schwieriger zu beziffern. Aber wenn wir uns mal so die ganz berühmten Manosphere-Influencer angucken, so wie Andrew Tate und seinem Bruder, also die generieren sozusagen, als ihre Accounts noch live waren, mehrere Millionen, bis zu 10 Millionen Follower. Also wir sprechen hier wirklich über große
Massennetzwerke.
Mhm. Genau. Ja.
Die Manosphere hat gerade Konjunktur auch an den Unis als Untersuchungsobjekt. Und wann immer ich einen Forscher, eine Forscherin dazu sprechen darf, dann pflanze ich ihm eine Frage ins Herz, nämlich diese.
Ja, bitte.
Könnte es sein, dass der Hauptzweck der Manosphärenbeiträge sich im Erreichen hoher Klickzahlen erschöpft durch provokante, spätpubertäre Fantasien, die aber nicht ins reale Leben transportiert werden, weil es dort ja die soziale Kontrolle gibt durch Mütter, Schwestern, Freundinnen. Und deshalb sind die auch nicht gefährlich für die Gesellschaft.
Also beim ersten Teil würde ich Ihnen zustimmen. Also aus Sicht der Influencer, das ist natürlich eine Gelddruckmaschine, wenn man das so sagen möchte. Diese Influencer, die verdienen große Mengen an Geld über ihre generierte Reichweite. Und diese Reichweite generieren sie über Entrüstung und Wut und diese einfachen Narrative. Ob das ein Problem ist für die Gesellschaft, das ist schwieriger zu erfassen. Und darüber wissen wir tatsächlich noch nicht so richtig viel. Und das Projekt, das wir jetzt umsetzen möchten, das setzt genau da an. Also wir wollen spezifischer uns eine Übersetzung in die reale Welt anschauen. Und das ist im Grunde politische Einstellungen und Wahlverhalten.
Nun ist ja vermutlich ein Ziel derjenigen, die sich in der Manosphäre selbst empowern und damit Geld verdienen, die Illusion zu erschaffen von Mehrheiten. Wir sind die Mehrheiten. Die sind anschlussfähig. Das ist zuletzt den rechtsextremistischen Parteien so gut gelungen, dass sie nun auch in Umfragen echte relative Mehrheiten erreichen. Welche Wechselwirkungen nehmen Sie da wahr?
Also ich würde sagen, im Augenblick geht die Wechselwirkung, ist es weniger eine Wechselwirkung als eine Wirkung in eine Richtung, so nehme ich das zumindest erstmal wahr. Und das ist das rechte Akteure und rechte Parteien da letztendlich eine Möglichkeit entdeckt haben, eine spezifische Wählergruppe, nämlich junge Männer, anzusprechen. Und das sehr erfolgreich. Das heißt also, das, was ich wahrnehme, ist, dass rechte Akteure nicht nur in Deutschland, sondern international versuchen, ihre eigenen Botschaften in sozialen Medien vor allem an die Manosphäre anzudocken und dadurch im Grunde von der Manosphäre und der Reichweite der Manosphäre zu profitieren.
Sie sind am Anfang der Untersuchung. Wann gibt es Ergebnisse?
Ich denke, so Ende August, September. Also wir führen eine Umfrage durch, ein sogenanntes Umfrageexperiment im Juli. Und dann folgt die Auswertung und dann liegen irgendwann die Ergebnisse vor.
Und dann werden wir wieder sprechen mit Dr. Alexander de Juan, dem Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Uni Osnabrück. Danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ich wünsche Ihnen auch, danke.
Haben Sie schon mal was gehört von Erdmandelgras? Erdmandelgras klingt für mich, ja, da ahnen Sie, was ich für ein Typ bin, zunächst nach etwas, womit man Space-Cookies backen könnte. Erdmandelgras ist aber laut ResearchGate.net auf Platz 16 der weltweit gefährlichsten Unkräuter, eine invasive Pflanze, die unseren heimischen Kartoffeln und Zuckerrüben und Mais die Nährstoffe im Boden wegfuttert und den Bauern die Ernten vermiest. Rausrupfen oder umgraben hilft nicht, also hat man sich an der Universität Vechta was Neues ausgedacht und darüber spreche ich mit der Umweltwissenschaftlerin Dr. Barbara Grabkowski. Frau Grabkowski, guten Tag.
Moin, Herr Grabkowski.
Erdmandelgras ist ein Neophyt, schöner Name, Neophyt, eine gebietsfremde Pflanzenart. Bleiben eingewanderte Pflanzen eigentlich ihr Leben lang gebietsfremde Pflanzen oder werden die irgendwann eingebürgert?
Gute Frage. Ja, je nachdem, wie beliebt die so sind, glaube ich. Mhm. Genau, und Erdmandelgras ist leider gerade nicht so beliebt.
Nicht so beliebt. Warum lässt sich das nicht so leicht mechanisch beseitigen?
Das ist deshalb problematisch, weil es sich über unterirdische Knöllchen rasant ausbreitet und das eben deshalb nur sehr schwer zu bekämpfen ist. Also das Problem liegt nicht oberhalb der Erde, sondern unterhalb der Erde. Und dort bildet es an den Wurzeln, in sogenannten Rhizomen, immer wieder neue Knöllchen. Und die poppen dann, je nachdem, wenn die Bodenbearbeitung stattfindet, immer mal wieder auf und führen dann zu Ertragseinbußen von bis zu 40-50% in der Landwirtschaft.
Also rausrupfen hilft nicht, dann bleiben die Knollen drin. Umgraben hilft nicht, werden sie nur verteilt. Und ich habe auch gehört, man sollte die Erntemaschinen extrem gut reinigen. Warum das?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die tatsächlich, wenn da Erdmandelstücke oder Erdmandeln noch an den Maschinen anhaften, dann können die, wenn die Maschine dann auf einem anderen Feld zum Einsatz kommt, von Feld zu Feld getragen werden können. Und das ist natürlich dann ein ganz großes Problem. So kommt die Verbreitung sehr schnell noch eine Dynamik.
Man könnte sagen, Hut ab vor dem Erdmandelgras, das eine clevere Strategie gefunden hat, sich zu vermehren. Sie setzen jetzt aber Schweine ein zur Bekämpfung von Erdmandelgras. Was machen Sie da genau?
Ja, Ja, die Schweine haben ein ganz ausgeprägtes Wühlverhalten. Also die nutzen ihr natürliches Wühlverhalten und könnten dabei helfen, die Knöllchen im Boden zu reduzieren. Und ob und in welchem Umfang das tatsächlich funktioniert, das untersuchen wir nun wissenschaftlich zusammen mit der Tierärztlichen Hochschule hier auf einer Fläche im Landkreis Kloppenburg in Niedersachsen.
Woher weiß das Schwein, wonach es wühlen muss?
Also wir haben tatsächlich eine befallene Fläche, wo wir es den Schweinen gemütlich gemacht haben. Wir haben so eine Hütte aufgestellt und haben 9 Altsauen, die da jetzt eingezogen sind und das richtig feiern, dass die auf dieser Fläche nun wühlen dürfen. Und auf dieser Fläche ist quasi fast nur noch Erdmandelgras. Das heißt, das ist jetzt ihr Ziel. Mhm. Das heißt, da haben sie ganz, ganz genaues das Futter sozusagen direkt dann vor der Nase, werden natürlich auch noch zugefüttert, damit es den Tieren auf jeden Fall gut geht.
Ich vermute mal, der Einsatz von Schweinen, das ginge nur auf abgeernteten Feldern, also nicht zwischen den Hackfrüchten, Kartoffeln oder Rüben, weil sonst würden die von den Schweinen mitverspeist, oder?
Ja, das kommt tatsächlich auf die Feldfrucht an, aber tatsächlich wäre das quasi auch nur eine Maßnahme von vielen, um dann dort eine Eindämmung hinzubekommen. Genau.
Wie sind denn Ihre ersten Erfahrungen?
Also die Schweine sind jetzt 3 Wochen auf der Fläche und die Erfahrungen sind tatsächlich ziemlich gut. Also die Schweine haben noch in der Nacht, als wir sie ganz in Ruhe dorthin transportiert haben, begonnen zu wühlen, waren begeistert, dort wühlen zu können. Und sie empfinden die Mandel offensichtlich auch als sehr schmackhaft, aber auch tatsächlich die Pflanzenteile selbst. Also die mögen gerne auch die grünen Stängel essen. Und die Blätter, das hat uns ein bisschen gewundert, weil natürlich auch das Erdmandelgras ein dreikantiges Blatt hat und ein bisschen scharfkantig ist, gehört zu den Sauergrößern, aber wird gerne gegessen.
Wie ist das denn jetzt im Sommer? Ist das nicht schwer für die Schweine da zu wühlen, weil die Böden so trocken sind?
Ja, das ist tatsächlich jetzt etwas, was uns so ein bisschen wo wir ein bisschen gegenarbeiten müssen, aber wir haben da ausreichend Wasser und wir bewässern die Fläche, damit A, die Schweine sich gut abkühlen und suhlen können und auf der anderen Seite, um eben genug dann auch Möglichkeiten zu haben, die den Boden entsprechend dann auch durchwühlen zu können.
Nun hat ja der Mensch, also haben Sie andere Vorstellungen davon, was Sie auf dem Feld erreichen wollen, nämlich eine vollständige Entfernung aller Mandelgrasknollen. Die Schweine dürften da weniger gründlich sein. Das heißt, ob das Ding wirklich Erfolg hat oder nicht, wissen Sie erst in einem Jahr?
Nee, tatsächlich würde das schon sogar wieder früher auflaufen. Mhm. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass das keine vollständige Entfernung sein kann. Also es muss immer ein Maßnahmenmix sein und dementsprechend wird es tatsächlich eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen sein. Und wir versuchen jetzt tatsächlich erst, ob wir es, deswegen sprechen wir auch von der Eindämmung von Erdmandelgras, ob es überhaupt möglich ist, dass die Schweine eben hierfür einzusetzen.
Und wenn es funktioniert, kann man sagen, Schwein gehabt. Ich sage herzlichen Dank an die Umweltwissenschaftlerin Dr. Barbara Grabkowski. Danke, dass Sie bei uns waren von der Universität Vechta. Danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Sehr gerne. Ihnen auch, Herr Grabkowski.
Ihnen auch. Danke, tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Die Griffe an Einkaufswagen beeinflussen, wie viel wir kaufen. Wer seinen Einkaufswagen klassisch an der waagerechten Stange durch den Supermarkt schiebt, spart Geld. Denn der Griff aktiviert den Trizepsmuskel, was psychologisch mit Ablehnung verbunden ist. Fassen wir den Wagen allerdings an den äußeren, senkrecht befestigten Griffen an, wird der Bizepsmuskel angespannt. Das macht uns konsumfreudiger und wir geben beim Shoppen ungefähr 25% mehr aus.